Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Dietmar Ringel im Studio. 252 Tage sind es noch bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Sommer. Die Vorbereitungen laufen und in Berlin war schon länger klar, dass die Ausrichtung von 6 Spielen und das Rahmenprogramm drumherum deutlich teurer werden, als das ursprünglich mal geplant war. Heute im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses hat die zuständige SPD-Senatorin Iris Spranger die aktuelle Kostenschätzung genannt und damit Fragen aufgeworfen. Sabine Müller berichtet.
Ganz am Anfang hatte Berlin für die Ausrichtung der Europameisterschaft mal 47 Millionen Euro angesetzt. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 61 Millionen. Und jetzt rechnete Sportsenatorin Spranger weitere Mehrkosten in Höhe von 21 Millionen Euro vor.
Das ist die Summe, die sich dann praktisch auf knapp 82 Millionen dann hochsteigert.
Knapp 82 Millionen Gesamtkosten. Als Grund nannte Spranger unter anderem gestiegene Ausgaben für Dienstleister und Energie sowie höhere Sicherheitsanforderungen der UEFA. Außerdem brauche das Olympiastadion, in dem die 6 Spiele inklusive des Finales ausgetragen werden, mehr Toiletten und neue höhere Einlassdrehkreuze.
Also ist jetzt bei den 80 Millionen Ende der Fahnenstange oder müssen wir da noch mit weiteren Kostensteigerungen rechnen?
Fragte Alexander King von der Linken. Spranger nannte die Finanzplanung jetzt solide und belastbar. Die EM sei wichtig für Berlin, betonte Stefan Standfuß von der CDU. Die hohen Kosten findet er aber unschön und empfahl dem Senat.
Mit spitzer Feder nochmal nachrechnen, was man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle wegfallen lassen kann.
20.000 Quadratmeter Kunstrasen sollen auf der Straße des 17. Juni ausgelegt werden. Das Brandenburger Tor wird zum Fußballtor. Die Sportverwaltung betonte, der Kunstrasen solle später in Berliner Stadien weiterverwendet werden. Moritz von Dülmen, Chef der Kulturprojekte Berlin, wies außerdem darauf hin.
Es ist übrigens auch eine Auflage der UEFA, ein sogenanntes Spectacular zu liefern.
Also einen spektakulären Hingucker für die EM. Und überhaupt, sagte von Dülmen, für das Geld bekomme Berlin ja nicht nur eine Fanmeile, sondern durch das Rahmenprogramm auch ein 31-tägiges Kulturfestival. Sportsenatorin Spranger versprach der Stadt handfeste finanzielle Vorteile durch die Fußball-Europameisterschaft. Zum Vergleich, das diesjährige DFB-Pokalfinale habe gut 50 Millionen Euro an Wertschöpfung für die Stadt gebracht. Und das war nur ein Spiel, so Spranger. Sehr wortkarg wurde die Senatorin bei Fragen danach, ob die Kostensteigerungen der Grund für den Rauswurf ihrer Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini waren. Zur Personalie sagte Spranger gar nichts, räumte aber ein, in der Vorbereitung sei in ihrer Verwaltung nicht alles rund gelaufen. Zum Beispiel wurden nötige Umbauten zunächst nicht berücksichtigt und im Frühjahr Finanzlücken festgestellt.
Die Umsetzung des Projektes erwies sich damals als gefährdet.
Den Vorwurf, es sei stümperhaft agiert worden, wies Spranger aber entschieden zurück. Kleine Notiz am Rande, während auch die Regierungsfraktionen kritische Fragen an die Senatoren hatten, zeigte sich der Abgeordnete Frank-Christian Hansel sehr zufrieden.
Der Senat ist da, glaube ich, mit der Senatorin gut vorbereitet, das muss man erstmal auch sagen.
Warum das erwähnenswert ist? Weil Hansel zur AfD-Fraktion gehört, die sonst eigentlich kein gutes Haar an der Arbeit des Senats lässt.
Der Bericht von Sabine Müller war das. Immer mehr Menschen im Rentenalter beziehen Grundsicherung. Im Vergleich zum letzten Jahr liege der Anstieg bei 10%, so das Statistische Bundesamt. Besonders hoch ist dieser Anstieg im Osten. Stefanie Brockhausen berichtet aus Potsdam.
Hinter der Tür zum Friedrich-Rheinschaus im Potsdamer Stadtteil Schlaz ist reger Betrieb. In den beliebten Nachbarschaftstreff kommen an diesem Tag vor allem Rentnerinnen und Rentner. So wie die 88-jährige Christel Kittel. Früher hat sie als Schneiderin und im Konsum gearbeitet, erzählt sie. Heute muss sie gucken, dass sie über die Runden kommt.
Ich habe eine kleine Rente. 840. Ich bin angewiesen auf die Grundsicherung. Das könnte gern nicht leben.
Oft sind es Alleinstehende, bei denen die Rente nicht ausreicht, sagt Ilona Lange. Sie arbeitet im Friedrich-Rheinschaus und beobachtet das seit vielen Jahren. Sie vermutet auch, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, denn viele Betroffene werden gar nicht erst erreicht.
Manche wissen das nicht, haben auch niemanden, der ihnen dabei behilflich ist. Und wenn sie natürlich nicht dahin gehen, wo man ihnen hilft bei der Antragstellung oder erzählt, was noch beantragt werden kann, ist es sehr schwer für die. Und viele verkriechen sich. Wenn die Rente nicht reicht, gehen sie nicht mehr raus.
Beim Papierkram hat Christel Kittel Hilfe von ihrer Tochter. Zum Glück, sagt sie. Trotzdem ändert das nichts an ihrem Grundproblem, dass das Geld kaum zum Leben reicht. Ihr Wunsch?
Dass wir einfach mehr Rente kriegen. Dass ich nicht jedes Mal betteln muss. Ich bin fix und fertig.
Sagt die Rentnerin Christel Kittel. In Brandenburg fehlen weiterhin Lehrerinnen und Lehrer mit Uni-Abschluss. Um vollständig ausgebildete Lehrer an Schulen in der Lausitz oder in die Prignitz zu locken, gibt es seit 3 Jahren ein Landlehrerstipendium. Das bindet junge Lehrer für mindestens 3 Jahre an eine Schule im ländlichen Raum. Ein erfolgreiches Programm, über dessen Ausdehnung auf die Kitas jetzt diskutiert wird. Landespolitikreporter Thorsten Südow weiß mehr.
Mehr als 60 Bewerbungen gab es in diesem Jahr für das Brandenburger Landlehrerstipendium mit 600 Euro Zuwendung im Monat ab dem 5. Fachsemester und umfangreichem Begleitprogramm. Eine der 38 erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber ist die 20-jährige Johanna Thor aus Finsterwalde, die in Halle ein Lehramtsstudium Deutsch, Mathe, Englisch absolviert.
Also ich habe mich auf die Grundschule Nesdorf in Finsterwalde beworben und die ist es auch geworden. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist meine alte Grundschule und meine Heimat und da sehe ich meine Perspektive und da freue ich mich drauf, später wieder hinzuziehen.
An der Grundschule Nesdorf wird Johanna Thor Praxissemester und auch das Referendariat absolvieren, dann mindestens 3 Jahre dort unterrichten. Darauf freut sich Schulleiterin Silke Magister. Sie lobt das Brandenburger Landlehrerstipendium.
Wir bekommen damit junge Leute an die Schulen und wir können zeigen, dass es sich auch fernab von Großstädten und Universitäten gut leben, arbeiten und sich weiterentwickeln lässt. Und dass dann auch eine Bindung für den Ersteinsatz da ist. Und das ist eine Investition in die Zukunft.
Würde neben einem Landlehrerstipendium auch ein Erzieherinnenstipendium in Brandenburg Sinn machen? Fakt ist, einige 100 Kita-Erzieherinnen hängen im Jahr in Brandenburg ihren Beruf an den Nagel. Auch weil Kita-Träger oft nur befristete Teilzeitverträge anbieten würden, hieß es in dieser Woche im Bildungsausschuss des Landtages. Die CDU-Landtagsabgeordnete Christi Augustin hält ein Kita-Erzieherinnenstipendium nicht für den richtigen Weg.
Es ist ja unterschiedlich, wo wir Fachkräfte noch brauchen. Also, dass es jetzt vornehmlich in den ländlichen Regionen ist, sehe ich gar nicht unbedingt. Es sind eigentlich immer wieder die zwei Botschaften, uns fehlen die Kita-Bauten, Neubauten, wir brauchen mehr Platz und wir brauchen mehr Fachkräfte, dass das ganze Umfeld passt, dass die Bezahlung passt, dass man wirklich gern wieder Kita-Erzieherin ist.
Eine mehrjährige Ausbildung zur Kita-Erzieherin gänzlich ohne finanzielle Unterstützung, das sei nicht mehr zeitgemäß, sagt die Bildungsexpertin der Linksfraktion Katrin Dannenberg.
Das wäre fatal, wenn wir uns hier ausruhen und ein Stipendium ausrufen. Wir brauchen die Ausbildungsvergütung, finanziert durch den Bund, das Land und die Kommunen, damit wir die jungen Leute in diesen Beruf bekommen.
In den Landtagsfraktionen sieht man vor allem die etwa 750 Träger von Kindertagesstätten im Land Brandenburg in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern.
Das war der Bericht aus Potsdam von Thorsten Südow. Der Berliner Flughafen Tempelhof feiert an diesem Wochenende sein 100-jähriges Jubiläum mit Ausstellungen, Konzerten und Vorträgen. Schon lange findet ja kein Flugbetrieb mehr statt, aber der Riesenbau und seine Geschichte berühren die Menschen bis heute, sagt unser Reporter Hendrik Schröder, der sich am alten Flughafen umgeschaut und mit Besuchern gesprochen hat.
Eine kleine Open-Air-Ausstellung vor der Haupthalle zeigt mit Fotos und historischen Aufnahmen die bewegte Geschichte des Flughafens.
Leider gibt es auch eine Reihe tödlicher Abstürze.
Mike aus Malchow schaut sich die Ausstellung an und blickt dann das Flughafengebäude hoch. Alles hier atmet Geschichte, sagt er. 2 Tage sei er in Berlin, den Flughafen habe er immer schon mal sehen wollen.
Wir wollten uns das unbedingt mal angucken, das ist ja riesig, das ganze Gelände. Und das steht ja schon ewig jetzt so, ne? Also das Gebäude an sich kann man sich ja schon mal angucken. Das ist ganz toll.
Ein paar Meter weiter steht Brigitte aus Berlin-Heiligensee, nachdenklich. Böse Erinnerungen würde der Anblick des Flughafens wecken an unschöne Zeiten. Die Nazi-Jahre, die Blockade nach dem Krieg, den Hunger, an all das würde sie jetzt denken. Aber auch an 1968, als sie einmal von hier geflogen sei. Nach Hamburg.
Naja, das war ganz anders als heutzutage. Das war alles frei, man ist rein und ist losgeflogen. Ein Gangway gab es nicht. Man ist übers Flugfeld gelaufen. Ob Regen war nicht, hat kein Mensch interessiert.
Mette aus Dänemark ist vor allem beeindruckt von der schieren Größe. Dieses Monumentale, das fasziniere sie. Es sei so simple Architektur, aber dieses Massive und Überdimensionierte, das vor allem Macht symbolisiere, das würde einen sofort ganz, ganz klein und unbedeutend fühlen lassen. Etwas später kommt Joshua, ein Student aus Köln, vorbeigefahren, steigt von seinem klapprigen Rad und schüttelt ungläubig den Kopf.
Man weiß ja nur aus Filmen, wie es vor 100 Jahren zum Beispiel ausgesehen hat. Für mich als jemand, der jetzt nicht aus Berlin kommt, eher verrückt, dass mitten in der Stadt so ein riesiger Flughafen mal existiert hat.
Und dann ist da noch Gerda, 92 Jahre alt, Jahrgang 1931. Rüstig, lebensklug, sie habe alles erlebt, sagt sie. Die Nazis, die Mauer, für die Luftbrücke sei sie heute noch dankbar. Aber, meint sie, sie könne sich tatsächlich noch an Zeiten erinnern, als hier noch gar kein Flughafen stand. Das sei auch schön gewesen.
Mein 4 Jahre älterer Bruder, der hatte Freunde und das Tempelhofer Feld war eigentlich Spielfeld für Kinder. Und ich bin aufgewachsen auf der anderen Seite vom Feld in Neukölln. Und er hat seine kleine Schwester in die Hand genommen und wir sind zum Tempelhofer Feld zum Spielen.
Ob Zeitzeugin, Touristen oder Neuberliner, kalt lassen der Flughafen Tempelhof und seine Geschichte fast niemanden.
Das war unser Reporter Hendrik Schröder. 100 Jahre alt wird der Flughafen Tempelhof am Wochenende. Das wird gefeiert mit einem großen und meist kostenlosen Programm. Bis Dienstag geht das Ganze. Alle Infos dazu auf thf-berlin.de. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.